Ein herzliches Hallo, hier ist der Podcast Talking Basketball Spezial Teil 2, Zeugnisausgabe. Das hatten wir ja schon, die Plätze 9 bis 18 haben wir durchleuchtet. Die Playoffs sind zu Ende, die Saison ist zu Ende und es fehlen ja noch 8 Clubs und die werden wir heute mal begutachten, ein Fazit ziehen, Zeugnisse verteilen. Das mache ich nicht alleine, das macht natürlich einer, frage ich doch mal, wie ist denn eigentlich dein zweiter Vorname?
Ich habe nicht nur einen zweiten, sondern sogar noch einen dritten.
Nee, du musst immer echt. Wie denn?
Der zweite ist Karl und der dritte Ludwig.
Dann Karl Ludwig, das klingt ja hier nach hier Prinz Bayern, keine Ahnung was. Stefan Karl Ludwig Koch ist wieder da. Der Basketball-Oberlehrer der Nation verteilt heute Noten und Zeugnisse. Ich freue mich drauf.
Ich freue mich auch, Olli, danke.
Ich habe übrigens, brauchst mich dann nie wieder fragen, keinen zweiten Vornamen. Dafür hast du zwei, dann gleicht es ja wieder aus. Aber Karl Ludwig wahrscheinlich Opa, oder wie?
Opa mütterlicherseits, ja.
Und der hieß Karl Ludwig?
Ich glaube, ich vermute es. Also ich auf seinem Grabstein steht nur Karl, aber mal an, dass er wahrscheinlich auch Ludwig hieß.
Wo kommt der Ludwig her? Oh, das müssen wir nochmal rauskriegen. So, Stefan, die Playoffs sind zu Ende, die Saison ist zu Ende. Wir müssen ja noch mal ein bisschen gucken, was wir denn mit diesen 8 Playoff-teilnehmenden Mannschaften machen, die wir ja ein bisschen kategorisieren wollen. Die anderen 8 haben wir ja schon gemacht. Die sind ja schon alle, die kommen ja schon alle wieder irgendwann in den Ferien. Es tut sich auch viel. Wir wollen ja gar nicht über.
Darf ich dich kurz unterbrechen?
Ja.
Ich habe eigentlich immer gedacht, du warst in der Grundschule. 9. Du sagst, die anderen 8 haben wir schon gemacht, es waren 10.
Stimmt. Ah ja, 9 bis 18. Danke. Du hast gut aufgepasst, du hörst mir zu und das finde ich so sympathisch.
Ich verteile auch an dich Noten und jetzt müssen wir leider sagen, im kleinen 1x1 müssen wir hier zumindest mal auf den Mangelhaft gehen.
Aber in Führung und Beteiligung bin ich ganz gut.
Kopfnoten, wie es früher
sozialen hieß. Verhalten. Sozialen Verhalten. Über anstehende Transfers und so, es tut sich ja viel in der Liga, wollen wir mal nicht reden. Da weisen wir darauf hin, wieder auf möglichen Vorschau im September dann. Aber wir legen gleich mal los mit Platz 8 im Prinzip oder die noch gerade am Ende in die Playoffs eingezogen sind im Fotofinish mit Bamberg. Da hatten wir vor der Saison drüber gesprochen, relativ schnell Saisonanfang, Champions League aus, ganz, ganz schlimm. Da gab es einen Trainerrauschmiss, Johan Rojakas, das lief alles nicht so rund, aber hinten raus haben sie dann noch ein bisschen Gas gegeben und dann, wie gesagt, Fotofinish, Platz 8 und in die Playoffs. Was ist dein Fazit?
Ein glückliches Finish für Bamberg. Also sie haben sich sicherlich zum Saisonende gesteigert, sie haben aber auch von massiven Verletzungsproblemen der Konkurrenz profitiert. Da kann man einiges anführen. Ich sage einfach nur mal TJ Shorts Crailsheim. Das war für Crailsheim, die ja ein direkter Konkurrent für Bamberg waren, ein ordentlicher Schlag ins Kontor. Sie hatten dieses ganz wichtige Spiel gegen Göttingen, was dieses kuriose Ende hatte, wo sie das Ding eigentlich schon gewonnen hatten. Dann hatten sie es verloren. Und dann macht eben Jeremiah Martin dieses Foul beim Dreier an Justin Robinson. Und wenn der dieses Foul nicht macht, geht Bamberg nicht in die Playoffs. Damit will ich überhaupt nichts wegnehmen. Nach dem Trainerwechsel hat es eine Zeit gedauert, bis die Bamberger besser geworden sind. Das sind sie dann auch. Aber trotzdem waren es letztendlich auch viele glückliche Umstände, die dafür gesorgt haben, dass sie am Ende in die Playoffs gekommen sind. Das muss man ganz klar sagen. Soll ich einfach ein bisschen weiterreden oder willst du weitere Fragen stellen, Olli?
Nee, du kannst einfach, bist doch schön im Flow, wie man so schön sagt. Gut. Ich hätte noch Christian Senkfelder würde ich noch reinwerfen, als einer, der dich auch vielleicht getragen hat. Starke Saison gespielt.
Super Saison gespielt. Ich denke mal, von den deutschen Spielern in der Liga einer der absolut besten gewesen. Und muss man sicherlich, die Bamberger Mannschaft kann man jetzt nicht mit einer Berliner Mannschaft gleichsetzen, aber er hat, auch wenn es hinten raus ein bisschen weniger geworden ist, wirklich starke Statistiken gespielt und seine Vertragsverlängerung super wichtig für die Bamberger. Wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt nicht über Zukunft reden. Trotzdem führe ich es einfach mal an. Insgesamt hat Bamberg zu schwach verteidigt in dieser Saison, vor allen Dingen zu schwach die Drei-Punkte-Linie verteidigt. Klar, die Verletzung von Patrick Heckmann hat der Mannschaft sicherlich auch extrem wehgetan. Also ich sag mal, Bamberg, dass das in der Champions League Quali angesprochen. Ich glaube, durch das Erreichen der Playoffs gerade noch als Achter sind sie nochmal mit einem blauen, vielleicht auch mit einem tiefblauen Auge davongekommen. Aber das war sicherlich nicht das, was man sich vorgestellt hat in Bamberg. Und ja, ich bin mal sehr, sehr gespannt, was da jetzt passieren wird. Also das war wirklich, ich muss es ganz ehrlich sagen, über weite Strecken, am Ende sind sie in die Playoffs gekommen, über weite Strecken war es keine Playoff-Qualität, die sie in der vergangenen Spielzeit gezeigt haben.
Was hat denn dann der neue Coach geändert, nachdem Rod Erkers weg war?
Ich glaube, er hat vor allen Dingen atmosphärisch Dinge geändert. Johann ist ein Trainer, der, glaube ich, schon mit einem großen Maße an Entschiedenheit seinen Standpunkt vertritt und seinen Weg geht. Und ich glaube, Oren Amiel war einfach ein Stück weit integrativer, hat das alles in einem bisschen eine, glaube ich, entspanntere Atmosphäre überführt. Das würde ich sagen, das war das Wichtigste, was er da, glaube ich, geschafft hat, dass er einfach es hinbekommen hat, dass die Stimmung sich ein bisschen gewandelt hat.
Amiel hat ja auch verlängert, Senkfelder verlängert, da sind vielleicht die wichtigsten Figuren auch für die nächste Saison. Stichwort Fazit, wir hatten ja nach der Saison Philipp Galetzki hier gehabt, deswegen der Programminweis, der hier unbedingt platziert werden muss. Ein sehr, sehr nettes Gespräch mit ihm über die Saison in Bamberg und die Aussichten im nächsten Jahr. Aber eine Frage habe ich noch. Freak City lebt ja auch von den Fans. Wir hatten auch wieder Corona. Ist das auch so eine Sache, das gibt nochmal mehr Prozent, wenn die Halle voller ist? Wäre vielleicht auch eine andere Saison gewesen, dank der Fans?
Glaube ich. Ich glaube, dass Bamberg wirklich stark von den Fans lebt. Und ich fand es trotzdem beeindruckend, wie sehr die Fans dabei waren. Also trotz der Corona-Probleme. Am Ende der Saison, ich war in Bamberg bei dem Spiel, in dem der Club die Verlängerung von Christian Senkfelder bekannt gegeben hat. Ich habe das Spiel kommentiert für Magenta. Und diese Bekanntgabe lief in der Mannschaftsvorstellung, also bevor Chris Senkfelder aufs Feld gekommen ist, wurde das dann nochmal kundgetan, verbal und auch optisch am Würfel. Und was da in der Halle los war, das war absolut überragend und das hat wieder deutlich gezeigt, dass das wirklich im positiven Sinne Freaks sind in Bamberg. Und keine Frage, dieses Publikum ist ein Faktor und ich glaube, dieses Publikum hat auch mittlerweile verstanden, was es, glaube ich, nicht auf Anhieb verstanden hat, dass die Zeiten vorbei sind, in denen man mit Berlin und München um die Titel gespielt hat. Ich glaube, das mussten auch die Fans in Bamberg erstmal verdauen. Sie waren extrem erfolgsverwöhnt. Der Club war immer super gut aufgestellt, materiell und dadurch auch, was Spieler und Trainer betraf. Und für viele war das erstmal ganz schwer zu verdauen und auch einzuordnen, dass da jetzt kleinere Brötchen gebacken werden müssen. Aber ich glaube, dass das jetzt auch gedanklich bei den Fans angekommen ist und dass das auch hilfreich ist.
Schwierig, so eine Saison zu benoten in Bamberg. Ist es dann eher die 3- oder doch eher die 4+?
Zwischen 3- und 4+ gibt es noch die 3 bis 4. Es ist schwierig. Es ist immer eine Frage der Perspektive. Ja, wenn sagen, wie beurteilen wir eine Saison? Ja? Herbert Hainer hat zur Saison der Bayern gesagt, es sei eine gute, aber keine sehr gute Saison gewesen. Das finde ich bei den Ansprüchen, die dieser Club hat, sehr, sehr gewagt. Ich habe mit dir gesprochen über Chris Senkfelder. Ich glaube, dass bei diesem Spiel ich auch Philipp Galewski, den wir jetzt schon bei uns angesprochen haben, im Interview hatte und ihn gefragt habe, ob es denn ein ja, ein GAU wäre, wenn Bamberg nicht die Playoffs erreichen würde. Und er hat gesagt, nein. Ja, also deswegen.
Ja.
Es ist immer eine Frage der Perspektive, aber ohne Frage, sage ich mal, sind wir bei Bamberg. Ich würde sagen, um zurückzukommen zu dir, eher bei der 4 plus als bei der 3 minus.
Eine bessere Note kriegen die Hamburger, ne? Von Bamberg nach Hamburg. Die hast du auch vorher in den Playoffs gesehen, übrigens die Bamberger auch. Und die hatten dann die Doppelbelastung in dieser Saison im Eurocup, haben das aber, finde ich, überragend gemeistert.
Sie haben es gut gemeistert. Also zu überragend würde ich nicht gehen. Man darf nicht vergessen bei dem, was du sagst, das stimmt, es ist das erste Mal, dass sie mit dieser Doppelbelastung arbeiten mussten. Und sie waren auch in den Playoffs, auch wenn die Serie gegen Bonn 0-3 ausging, in allen Spielen mehr oder weniger dicht dran. Ja, also diese Serie war kein gefühltes 0-3. Das müssen wir in aller Deutlichkeit sagen. Und es ist ja auch so, es war jetzt das zweite Jahr mit Petro Kayes. Man hat nochmal bestätigt, wo man steht. Das ist natürlich eine große Sache, ist auch eine große Sache für den Club, dass er wieder im Eurocup antritt. Wenn man die Saison einordnet, würde ich sagen, die Mannschaft war insgesamt nicht so gallig, wie man es von den vorherigen Kayes-Teams gewohnt war. Sie hat extrem auf den Drei-Punkte-Wurf gesetzt, nach Bonn am meisten. Sie haben Basketball gespielt, der auch offensiv nicht unbedingt typisch Kayes war. Es war viel mehr Pick and Roll, weil sie aber auch mit Kozar einen überragenden Screener hatten und mit Hollards und Holmesley zwei überragende Ballhändler und Decision-Maker im Pick and Roll, die eigentlich immer sehr gute Entscheidungen getroffen haben. Und ich habe es schon mal angesprochen, auch wenn Holmesley gerade zum Saisonende auch durch das ein oder andere Tal gegangen ist, für mich einer der herausragenden Spieler der Saisons gab und gibt ja auch vielleicht noch die Gerüchte, dass Bayern interessiert sei. Für mich ist das ein Spieler von seinem Potenzial, von seinem ganzen Skillset her, der Richtung NBA tendiert. Und Justus Hollards ist ja jetzt nach Spanien gewechselt und der hat gerade in der Phase, wo dann Holmes ihn ein bisschen durchgehängt hat, gezeigt, was für ein überragender Vorbereiter er ist. Dann sind seine Assist-Quoten nochmal nach oben gegangen. Und das ist sicherlich ein ganz interessanter deutscher Spieler, auch im Hinblick auf die EM. Ich kann mir vorstellen, dass er einen Kaderplatz schaffen kann. Und seine Entwicklung gehört sicherlich auch zu den Positiva, die man in Hamburg jetzt in die Bücher schreiben kann.
Lukas Meisner hat verlängert, bleibt dort und hat auch einen wunderbaren Podcast mit uns gemacht. Auch hier, wir müssen ja immer darauf hinweisen, ist ja ganz klar. Ja. Eine Frage zum Coach. Manche machen es anders. Er hat relativ früh gesagt, dass er den Verein verlässt. Bei manchen dauert es länger. Stichwort John Patrick, Ludwigsburg. Eigentlich wusste man das, aber es wird dann nach der Saison erst bekannt gegeben. Du als Trainer, wie handhabt oder hast du es gehandhabt oder wie würdest du es handhaben wollen? Oder ist das tatsächlich von Verein zu Verein, von Umfeld zu Umfeld unterschiedlich, dass man da gar keine Schablone drauflegen kann und nicht weiß, was besser ist?
Also ich war ja mal in der gleichen Situation und das war meine letzte Saison in Quakenbrück, als schon sehr lange vor Saison feststand, dass ich nicht verlängern würde. Und der Club wollte es nicht bekannt geben. Und ich habe den Club so lange gedrängt, weil ich einfach müde war, dass die Presse mich immer gesagt hat, bleibst du, machst du weiter und so fort. Weil ich das einfach extrem belastend fand, in jedem Interview diese Frage gestellt zu bekommen, habe ich den Club so lange bearbeitet, bis wir es dann vorzeitig bekannt gegeben haben. Ich glaube nicht, dass es hilfreich war. Auch wenn es mich entlastet hat. Ich weiß aber auch nicht, ob es negativ war. Ja, aber Petro wollte es offensichtlich auch so. Auch er wollte wahrscheinlich, dass dieses Thema mal vom Tisch kommt. Es gibt ja im Amerikanischen diesen Begriff Lame Duck, ne, für Präsidenten, deren Situation ne, so ist. Ich weiß nicht, inwieweit man das auf den Sport übertragen kann. Es kann sein, dass die Spieler sagen, okay, der Coach geht und ich hänge mich für den jetzt nochmal besonders rein. Und vielleicht gibt es auch Spieler, die sagen, mit dem Coach hatte ich eh keine Chance. Was soll's jetzt? Der braucht von mir aus keinen guten Abschied, was aber aus Spielersicht dumm wäre, denn letztendlich müssen sie sich ja selbst über Leistung empfehlen. Also mir fällt es schwer, hier einfach eine Richtschnur auszugeben. Deswegen habe ich das Beispiel von mir gegeben. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal so machen würde, weil wir dann halt intern ständig Diskussionen hatten. Der Verein hat gesagt, nee, warte bitte bis nach Saisonende. Das heißt, ja, irgendwo hast du da immer eine Baustelle, ist einfach so.
Ein Trainer, der seit Jahren gute Arbeit macht und da muss man auch echt den Hut ziehen, ist Diego Pastore in Chemnitz. Du hast in der Saisonvorschau auch gesagt, dass Chemnitz sicherlich auch eine Überraschungsmannschaft werden kann in dieser Saison. Und das haben sie auch nachdrücklich bewiesen. Denn du hattest auch gesagt, die berühmte Floskel, die im Sport immer eine Rolle spielt. Und es ist ja tatsächlich so, die zweite Saison eines Aufsteigers ist immer die schwerste. Aber das haben sie sehr gut gemeistert.
Das haben sie sehr gut gemeistert. Auch dank Rodrigo Pastore, völlig korrekt. Ich habe aber nicht gesagt, dass Chemnitz eine Überraschungsmannschaft wird. Also für mich kam es nicht wirklich überraschend, wie gut Chemnitz gespielt hat. Diese Mannschaft ist einfach sehr, sehr gut aufgestellt. Die hat eine extrem gute deutsche Basis gehabt mit Nelson Weidemann, auch ein Podcast-Gast von uns. Übrigens eine der, finde ich, unterhaltsamsten Folgen, die wir haben. Kann ich nur empfehlen.
Ja.
Nelson hat, finde ich, eine super Entwicklung gemacht als junger Guard. Du hast Jonas Richter, der für mich einer der besten Defensivspieler der Liga ist. Du hast Niklas Wimberg, der Olympiateilnehmer war. Und dann war im Prinzip noch der Joker da, Malte Ziegenhagen. Dazu hattest du wirklich gute Ausländer. Und diese Mannschaft war ausgeglichen. Wenn du es statistisch anschaust, 9 Spieler haben zwischen 6,4 und 11,8 Punkten gemacht. Das heißt, der Topscorer lag bei 11,8. Ja? Das heißt, es war wirklich ausgeglichen. Diese Spieler waren individuell gut, sie haben als Mannschaft zusammengepasst, sie haben sehr gut verteidigt und in der Offense stand gutes Ballmovement im Vordergrund, deshalb waren auch die Quoten so stark, vielleicht war es hier und da mal in Anführungszeichen vielleicht sogar ein bisschen zu viel Ballmovement, auch bei den Ballverlusten ganz oben, aber das war eine gute Saison von einem Club, der, glaube ich, sehr realistisch sich einzuordnen weiß, der ambitioniert ist, aber in seinem Ehrgeiz nicht über Ziele hinausschießt, sondern das schrittweise aufbaut. Und deswegen finde ich, ist jetzt für die nächste Saison die Teilnahme an der Champions League Quali der nächste Schritt. Ich finde, die Chemnitzer haben Champions League Qualität, aber die Quali wird nicht einfach. Ich habe mir mal das Quali-Feld angeschaut. Also da sind Teams drin wie Tofa Spursa und Unicaja Malaga dieses Jahr in der Champions League Quali. Aber wie gesagt, also wirklich ein gutes Jahr für die Chemnitzer, die sich auch ihren Ruf als Bayern-Schreck, auch wenn es in den Playoffs dann nicht funktioniert hat, so ein bisschen manifestiert haben.
Wollte ich gerade sagen. Und ich hatte das Erlebnis, am ersten Spieltag durfte ich ja nach Chemnitz. Und das war das erste Spiel tatsächlich mit Fans nach Corona in der ersten Liga. Und ich glaube, auf einem Flughafen, auf der Landebahn ist es nicht lauter als in Chemnitz in der Halle. Das war sehr beeindruckend, was da abging. Das kann ich definitiv erzählen. Ich meine, du warst, glaube ich, auch mal da, ne?
Ich war das ein oder andere Mal da, ja.
Das eine oder das andere Mal? Ich weiß es nicht mehr. Was, das eine Mal oder das andere Mal? Aber auch super Fans in Chemnitz.
Sag ich mehr als einmal.
Aber auch super Publikum, definitiv.
Ja.
Nächstes Team, Ulm. Da sage ich ja, es ist natürlich ein super Team mit unwahrscheinlich guten Spielern im Kader. Aber wenn einer wie Felicio über Wochen wegbricht, tut das umso mehr weh. Und vielleicht war das dann auch der Faktor, dass sie nicht noch erfolgreicher in dieser Saison waren. Wie siehst du das?
Ganz genau so, wie du es gerade gesagt hast. Die Verletzung von Felicio war ganz, ganz bitter aus mehreren Gründen. Erstens, Top-Rebounder. Zweitens, ein Spieler mit NBA-Vergangenheit ohne Ego. Felicio hat nichts gefordert. Der hat offensiv Kristen, Blossom gehen, auch zum Teil Thornwell die Show überlassen, ohne jemals irgendwie in eine Profilneurose zu verfallen. Ich bin Ex-Spieler, ich brauche hier mehr Touches, ich brauche den Ball. Der war super, super wichtig. Dann ist er ausgefallen und dann kommt on top, dass sich Philipp Herkenhoff Ende April das Kreuzband reißt. Und dann war nichts mehr möglich. Ich sage, vom Talent her war Ulm die drittbeste Mannschaft der Liga. Ja, das hat sich vor allem im Eurocup gezeigt. Viele dieser Spieler haben eine, das, was man auf Neudeutsch ein Swag nennt, also dieses Selbstbewusstsein, egal wer kommt, wir sind gut genug. Ja, das haben sie da absolut gezeigt. Und deswegen ist es wirklich ein bisschen schade. Ich glaube, dass Ulm, für mich war lange Zeit Ulm die einzige Mannschaft, der ich zugetraut hätte, Berlin oder München in einer Serie zu schlagen. Bonn war ja dann am Ende gegen die Bayern auch dicht davor, muss man ja ganz klar sagen. Ja. Und all das, was wir jetzt besprochen haben, da gibt es sicherlich auch noch andere Aspekte. Wird aber in Ulm retrospektiv alles in ein komplett anderes Feld eingeordnet, nämlich die letzte Saison von Per Günther, die Clublegende, hat die Schuhe an den Nagel gehängt und das war hoch emotional in diesem letzten Spiel auch, wenn man das verfolgt hat, als Per auch ein Podcast-Gast von uns da auch letztendlich die Tränen gekullert sind, ne?
Und auch sie hatten die Doppelbelastung und haben im europäischen Wettbewerb auch sehr, sehr gut performt. Vor allen Dingen dann in den ersten Playoff-Runden da. Als er Achter wurde in der Gruppe und dann gegen den ersten der anderen Gruppe gespielt hat, war es so, genau so war es, ne? Ja. Gewonnen haben. Das war schon wirklich auch beeindruckend. Wir beiden durften ja auch das ein oder andere Spiel in der Halle für Magenta mitverfolgen. Also da haben sie wirklich hervorragend performt.
Ja, sie haben international sehr gut gespielt, gerade gegen die starken Mannschaften. Und das spricht nochmal für das, was ich gesagt habe, dass diese Spieler, ich denke gerade ein Kristen, ein Thornwell, ein Blossom Game, ganz besonders motiviert hat. Wobei man darf jetzt diesen Erfolg gegen Badalona nicht unbedingt überbewerten. Also der Modus im Eurocup, Playoffs sind ein Spiel, do or die, ich sage es mal ganz vorsichtig, ist fragwürdig. Aber es ist trotzdem richtig, was du sagst. Gerade auch in diesem Wettbewerb haben die Ulmer sehr viel Qualität gezeigt. Und ich glaube auch gerade das, was sie in diesem Wettbewerb geleistet haben, hat Jaka Lakovic letztendlich das Angebot aus Gran Canaria verschafft.
Und da ist auch schöneres Wetter als in Ulm meistens.
Ja.
Aber das wird nicht der Grund gewesen sein. Und noch ein Hinweis, du hast es natürlich wieder im Kopf, ich habe es wieder vergessen. Wir hatten ja auch noch einen Ulmer Podcast-Gast mit Thomas Klepeis. Tommy Klepeis und der hat uns erzählt von einem netten Getränk aus seiner österreichischen Heimat.
Ja.
Kräuterschnaps, wie ist der noch?
Jetzt ist es zu lange her.
Uhudler. Uhudler, ne?
Uhudler.
Uhudler, auch das ist ein, gehört zum Saisonfazit dazu, nicht nur auf dem Court, sondern auch nebenbei. Der Uhudler, das hat für uns beide eine Rolle gespielt und irgendwann müssen wir den auch mal trinken.
Genau, aber weil du gerade Tommy Klepeis gesagt hast, ich glaube, das war so vielleicht auch neben der Felicio-Verletzung so ein bisschen ein Problem. Tommy hat ein bisschen seinen Touch verloren. Karim Jano hat über Strecken der Saison in dem neuen System gefremdelt. Und ich glaube, dass.
Das gehabt, der Jallo, das ist auch nicht vergessen, ne?
Ja, sicher. Genau. Also, das kommt bei Karim noch dazu. Aber ich glaube, das hat auch alles ein bisschen, sage ich ganz ehrlich, mit Sema J. Kristen zu tun gehabt. Ich finde, er ist ein hochtalentierter Spieler. Aber ich finde, wie er zum Teil seine Mitspieler auf dem Feld zurechtgestutzt hat. Also das war schon, weiß ich nicht. Also da musst du schon eine starke Persönlichkeit haben, um damit klarzukommen, ohne dass du dich irgendwie persönlich angegriffen fühlst.
Oder trinkst du zur Beruhigung ein paar Uhudler, dann geht es vielleicht.
Oder so.
Lakovic geht weg beim nächsten Club, verlässt auch eine Legende. die Trainerbank. John Patrick verlässt Ludwigsburg. Und es ist ja nicht langweilig, nein, aber auch da ein Programm, weißt du, das war ja vor kurzem sogar noch eine wunderbare Folge mit John Patrick, JP, Ludwigsburg, wieder eine super Saison. Und man hat sie komischerweise, man spricht immer über Berlin und Ulm und auch Oldenburg und München sowieso. Irgendwie hat man Ludwigsburg immer so nebenbei, aber die spielen immer eine fette Rolle. Ne?
Ja, also, bevor ich dazu komme, weil du es ja jetzt hier auch gemacht hast mit Tommy Klebheiß, wir hatten auch einen direkten Nachfahren des letzten in Deutschland verbrannten Hexers im Podcast. Mittlerweile Ex-Ludwigsburger.
Eine Lieblingsgeschichte, ne?
Absolute Lieblingsgeschichte, absolute Lieblingsgeschichte. Arndt Bottermann hieß der Mann, der irgendwann, ich glaube, ich weiß gar nicht, 1600 Eppes verbrannt wurde. Also auf jeden Fall Wobo, Jonas Wohlfahrt Bottermann. War auch bei uns im Podcast. Aber jetzt zurück zu dir. Also höchsten Respekt vor dem, was John Patrick jedes Jahr und auch diesmal wieder herausgeholt hat. Also überhaupt keine Frage. Champions League Final Four, BBL-Halbfinale mit einem Etat und einem Kader, der erstmal auf dem Papier das nicht hergibt. Und deswegen. Und
ohne Jalen Smith, den MVP der letzten Saison, der dann noch gegangen ist. Also scheinbar eine qualitätsschwächere Mannschaft als im Vorjahr.
Ja, und dann spielt ein John Aredebo ein sehr, sehr gutes Jahr. Justin Simon wird Defensivspieler des Jahres und legt dabei auch noch knapp über 13 Punkte pro Spiel auf. Dann hast du dieses biologische Wunder, Tramell Darden, der dann auch nochmal in den Playoffs nochmal einen draufpackt.
Und es war 40 ist der 40, ne?
Ja.
Also schon, er ist 40, nicht 41.
Er ist 40. Er ist irgendwie, ich glaube, Dezember 81 oder sowas, glaube ich. Ja, er ist 40. So. Und es war aber typischer Ludwigsburg-Spiel, ne? 17. Vorletzter bei den Assists. Also wenig Ballbewegung. Was hast du dadurch? Wenig Ballverluste. Die wenigsten Ballverluste der Liga, die meisten Ballgewinne. Das heißt, du wirfst 43,9% nur, schwächster Wert der Liga nach Frankfurt und die steigen sportlich ab. Aber weil du so gut auf den Ball aufpasst, hast du über 8 Würfe mehr als der Kontrahent. BBL-Bestwert. Das heißt, es war eigentlich wie immer bei Ludwigsburg. Ja? Es ging über Defense und es ging über ein Mehr an Würfen. Und John Patrick hat das, man kann es nicht anders sagen, perfektioniert. Und er wird uns fehlen, das ist überhaupt keine Frage. Also auch in dem Podcast mit uns ein so reflektierter, vielschichtiger Mensch und so angenehm auch, wie er das alles transportiert hat. Aber wir haben ja beide das Gefühl, es wird wahrscheinlich nur ein Abschied auf Zeit aus dem BWL.
Und wir wissen auch, dass der Name des Hundes nicht mit Anfangsbuchstaben J anfängt. Das haben wir auch rausgekriegt.
Das haben wir rausgekriegt.
Investigativ ohne Ende, das war eine harte Arbeit.
Das Schlimme ist aber.
Weißt du noch, wie er heißt, der Hund?
Ja, ich weiß es. Alle Kinder sind alle Kinder sind JPs. Seine Frau heißt Alexandra und der Hund ist auch ein AP. Das heißt, der Hund nach der Frau, wenn ich das gemacht hätte und die Kinder, was wäre da los? Der Hund heißt Albert.
Genau, Albert Einstein. Und er hat ja mehrere Kinder, haben wir ja gesagt, er hat eine Starting Five zu Hause.
5, ja.
Super, super klasse, was das bedeutet ohne JP in der neuen Saison. Das besprechen wir an einem anderen Tag. Nicht wahr? Aber wie gesagt, nochmal kurz für mich auch einer der Spieler der Saison, Tramell Darden mit 40 noch, ich habe es noch im Playoff durfte ich ein Spiel in Ludwigsburg machen, der nicht nur mal eben 2:30 da ein bisschen spielt und noch ein bisschen so sich abfeiern lässt und ist eh bald, nein. Er macht noch vielen, vielen jungen, energievollen Spielern echt was vor.
Ja, also du sagst selbst, die Energie, die er liefert, Einstellung. Also ich weiß nicht, der Begriff Vorzeigeprofi trifft zu 100% auf diesen Spieler zu.
Genau. Vor der Saison haben wir beide gesagt, die Telekom Baskets Bonn, das ist eine Wundertüte. Außer Leon Kratzer, alle Spieler weg, auch die, die lange dabei waren. Wir haben über die Leo da auch damals gesprochen. neuer Trainer oder neues Trainerteam mit den Brüdern aus Karlsruhe, mit den Finnen Isalo. Und das war ja fast eine Traumsaison.
Streich das mal. Das
habe ich dich immer gefragt. Du hast schon gesagt, und am Anfang so, ja, Wundertüte, schon ein guter Trainer, aber eher keine Playoffs. Und dann waren die auf einmal mal ganz weit vorne, vorne, vorne. Und dann hast du gesagt, nee, ist kein Halbfinalteam, ist kein Halbfinalteam. Immer wieder, aber die haben es durchgezogen, fast bis zum Ende. Und die Bayern, die wankten gefährlich. Ja.
Ja, die Bonner haben mich im Saisonverlauf überzeugt. Also, wie du sagst, ich habe sie am Anfang Borderline-Playoffs gesehen. Irgendwann habe ich sie in den Playoffs gesehen, dann habe ich gesagt, aber kein Halbfinalteam. Und irgendwann habe ich gesagt, ja, das ist auch ein Halbfinalteam. Und das war in dem Moment, wo Javonte Hawkins, der nachverpflichtet wurde, in die Gänge gekommen ist. In dem Moment habe ich auch gesagt, das ist ein Halbfinalteam, weil einfach er der Einzige war, der nicht von PJC abhängig war, um zu scoren. Sondern er konnte sich seinen eigenen Wurf kreieren. Jeremy Morgan konnte das in gewissem Maße auch. Aber wir müssen es ganz ehrlich sagen, bei Jeremy Morgan fast 8 3-Punkte-Würfe pro Spiel mit knapp über 30% ist da nicht so prickelnd. Aber alle anderen waren im Prinzip davon abhängig, dass Parker Jackson Cartwright sie in Szene gesetzt hat. Und mit Hawkins war da noch eine weitere Option da. Und wie du sagst, es war eine Traumsaison. Die meisten Punkte in der Hauptrunde. Die effektivste Offense, ganz stark auf den Dreier und auf Offensiv-Rebounding gesetzt. Thomas Isalo und seine Spielphilosophie, ein Riesenfaktor. Deshalb auch Trainer des Jahres. Ich finde auch verdient, auch wenn ich sagen muss, dass Israel Gonzalez auch großartig war. Auch John Patrick wieder mit dem, was er da aus Ludwigsburg rausgeholt hat. Und das war schon eine interessante Saison. Auch Carsten Tadda als Kapitän, der eine gute Saison gespielt hat und dann in den Playoffs als einziger in der Mannschaft, der wirklich Playoff-Erfahrung hatte, nicht nur mit ein oder zwei Spielen, sondern mit was weiß ich wie viel. Ich glaube, hat mittlerweile um die 100 Playoff-Spiele, Carsten. Mhm. Der dann in den Playoffs nochmal einen draufgesetzt hat und den anderen gezeigt hat, was Postseason bedeutet. Also das war schon ganz, ganz großartig. Und auch die Geschichte natürlich, Parker Jackson Cartwright, der geht am Ende der Hauptrunde nach Hause, weil sein Vater verstorben ist. Eine traurige Geschichte. Dann kommt er zurück und alle sagen sich, naja, hat jetzt eine ganze Zeit lang nicht trainiert. Inwieweit hat ihn das eben auch mitgenommen? Inwieweit kann er sich auf sein Spiel konzentrieren? Und dann diese unfassbare Hamburg-Serie abliefert. Und eigentlich will ich es nicht auf die Hamburg-Serie reduzieren. Wirklich genial gute Playoffs spielt und ein auch als Typ, extrem angenehmer Mensch und mit einem echten Unterhaltungswert, wo es einfach Spaß gemacht hat, ihm und auch dieser Mannschaft zuzuschauen. Also ich glaube, in Bonn hat man, wird man diese Saison als, nachdem man zweimal in Folge die Playoffs verpasst hat, was dieser Verein ja überhaupt nicht kennt, als etwas ganz Besonderes einstufen. Und Thomas Isalo hat ja auch gesagt, das Wichtigste für ihn ist, dass man es zusammen geschafft hat, dass man die Fans wieder mit ins Boot geholt hat, dass das alles in diesem Club und in dem Umfeld zu einer Einheit gewachsen ist.
PJC müsste man ein Denkmal bauen in Bonn. Wenn es lebensgroß ist, dann ist es nicht so groß, weil er schon ein kleiner Spieler ist, aber unfassbar, was er geleistet hat. Hamburg, ich glaube, im Schnitt 36, ne? 41, 36, ja. 31, ja. Glaube ich. Und ist langweilig. Auch Isalo hatten wir ja schon im Podcast hier gehabt. Auch sehr, sehr spannende Stunde, die wir mit ihm verbracht haben. Aber er hat auch bewiesen, dass er ein guter Trainer ist, denn als der PJC nicht in Bonn war, war auch Hawkins nicht im Einsatz und die haben auch. Oha! Das ist der Hund. Also PJC war nicht da einige Wochen, Hawkins war da auch verletzt. Trotzdem beweist das, dass das ein guter Trainer ist, der dann seine Mannschaft so aufgestellt hat, dass sie dann auch in der Zeit kein einziges Spiel verloren haben.
Also ich glaube, haben sie gar keins verloren ohne PJC oder nur eins? Ich weiß es nicht.
Maximal nur eins, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall hat er verstanden, die Zeit, in der PJC nicht da war, spielerisch anders zu gestalten. Das ist ja auch was, ne? Und genau. Als PJC zurückkam, das ist nicht ohne Risiko. Aber wie hat Pep Guardiola mal gesagt, nichts ist riskanter als nichts zu riskieren. Und es hat sich ausgezahlt und es zeigt eben auch, wie du sagst, wie sehr Thomas Iserlohn Dinge durchdenkt, wie sehr er sich Gedanken macht, und das hat alles Hand und Fuß, und ein wirklich sehr, sehr guter Trainer, der, glaube ich, die Perspektive hat, in die absolute europäische Spitze zu kommen.
Und ohne eine Stunde über Bonn zu reden, aber er schafft es ja auch, Spieler besser zu machen. Also ich fand auch, Michael Kessens hat eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Gerade hinten raus wurde er irgendwie immer besser und zum Leistungsträger.
Kessens wäre derjenige tatsächlich, der auch mir, den ich am ehesten nennen würde, was Verbesserungen betrifft. Klar, PJC ist auch während der Saison nochmal besser geworden. Aber er hat halt für Kessens auch wirklich eine Rolle gefunden, nämlich als Screener im Pick and Roll, als jemand, der schnell abrollt. Das ist sein Spiel, das macht Kessens wirklich gut. Und er ist nicht mehr der jüngste Michael Kessens, aber er hat die beste Saison seiner Karriere gespielt. Auch das eine der Facetten, die diese Bonner Saison so rund macht.
Viel los bei den Kotz zu Hause. Die Bonner schieden aus im Halbfinale gegen die Bayern, und damit sind wir bei den beiden Finalisten, beim FC Bayern München. Für dich am Anfang ganz, ganz klarer Favorit. Da konnte man natürlich nicht wissen, dass sie auch viel Verletzungspech hatten. Das muss man einfach mal so deutlich sagen. Da hatte viele Ausfälle. Nichtsdestotrotz, am Ende der Saison haben sie nichts. Okay, Euroleague, Playoffs. Wir lassen mal diese Thematik mit russischen Vereinen komplett mal raus. Das ist verfälscht. Trotzdem waren sie in den Playoffs, haben da gegen Barcelona auch eine super, super Serie gehabt. Aber FC Bayern-like, ohne Titel, sind wir wieder bei dem Thema. Wie fasst man dann so eine Saison zusammen? War es eine gute, war es eine befriedigende oder war es eine schlechte Saison?
Also nächstes Mal, ich weiß jetzt nicht, du hast gesagt, die Bayern seien für mich vor der Saison großer Favorit gewesen. Hast du nochmal in unserer Saison Vorschau-Podcast reingehört?
Ich habe heute Morgen bei einer Tasse Kaffee nochmal reingehört.
Habe ich nicht gesagt,
Berlin ist mein Favorit? Ganz klarer Favorit. Nein, Bayern. Klarer Favorit, ist gesagt. Mit Thomas, mit Hunter, mit Hilliard und so weiter. Ja, 9 Ausländer, so stark. Dazu noch Andi Obst, den du gefeiert hast ohne Ende. Ja, echt? Klarer Favorit. Übrigens, Programmhinweis, Podcast. Spezial mit Stefan Koch, Vorausschau der Saison. Und dann das nochmal anhören hier, da kann man es, ja, ich habe es eben tatsächlich gemacht. Ich würde dich auch nie in die Pfanne hauen, Stefan, das weißt du.
Nein.
Für dich war das eindeutig ganz klarer Favorit.
Echt?
Mhm. Jetzt steht okay. Er sitzt da. Was sagst du?
Ja, was soll ich sagen? Also letztendlich, glaube ich, der Faktor, warum sie nicht Meister geworden sind, überragende Berliner Saison. Wir haben über die Ausländer gesprochen. Es gab viele, viele Verletzungen bei den Bayern, auch Corona, auch in der entscheidenden Phase der Playoffs. Ja, kein Walden, kein Hiljak, hinten raus auch kein Lucic, kein Radosevic. Aber all das nimmt nicht weg, dass Berlin in der Saison und auch in den Playoffs die bessere Mannschaft war, in den Playoffs sogar die eindeutig bessere Mannschaft. Durch die Verletzung, beziehungsweise Verletzung kann man ja nicht sagen, aber durch die OP und all das, was danach gefolgt ist, ist Paul Zipser weggebrochen. Dadurch war die Basis der Bayern einfach nicht stark genug. Das muss man so sehen. Sie haben sehr langsam gespielt, keine 60 Wurf pro Partie in der Hauptrunde. Ich glaube, nur Bayreuth hat weniger Würfe genommen. Trotzdem war die Offense effektiv, aber sie war nicht wirklich variantenreich. Und ja, es geht völlig in Ordnung. Wir kommen ja auch noch zu den Berlinern, dass die Berliner deutscher Meister sind. Wie man das einordnet, ich glaube, du hast es schon gesagt. Trotz allem, was wir jetzt beschrieben haben, ist Fakt ein Berliner Threepeat. Und das heißt für die Bayern im Klartext eigentlich nur, wir müssen jetzt die Anstrengungen nochmal erhöhen. Und deswegen, denke ich mal, werden wir sehr gespannt schauen, wie die Bayern auf dem Spielermarkt agieren werden.
Ist ja nicht alles schlecht, was bei Bayern lief. Einer, der mich beeindruckt hat, auch vor allen Dingen auch hinten raus, Nick Waller-Bebb, ein überragende Saison. Ich fand das sehr beeindruckend, was er geleistet hat.
Er ist kein purer Point Guard. Er hat sehr viel, vor allem nachdem dann auch Morgan weg war und zum Teil auch Šiško raus war, gespielt. Er kann das, im Prinzip ist er eine, ja, wie soll man sagen, eine Mehrzweckwaffe. Er hat in Ludwigsburg bei JP ja zum Teil sogar Small Ball 4 gespielt. Ich mag ihn sehr, sehr gerne. Ich mag seine Abgeklärtheit im Auftreten auf und außerhalb des Feldes. Er ist defensiv super gut. Er ist ein Top-Guard-Verteidiger, nicht nur wegen seiner Größe, sondern da sind auch ganz viele defensive Fundamentals vorhanden. Ein Spieler, wie du sagst, der in den Playoff dann auch noch das Scoring mit übernommen hat. Und ein Spieler, der in dieser Saison, die ja mit 84 Spielen verbunden war, unfassbar viel leisten musste. Deswegen schließe ich mich dir an. Chapeau.
Chapeau, wie der Engländer sagt. Auch da, wir wollen ja nicht so, wir wollen ja nicht so in die vorausschauen. Trotzdem war ich überrascht, als ich jetzt vor ein paar Tagen gelesen habe, dass der Kapitän das Schiff verlässt, Jelovic, der auch gerade in den Playoffs, auch gerade in den Spielen gegen Bonn und gegen PJC bewiesen hat, was er für ein wichtiger Faktor in dieser Mannschaft sein kann, dass der den Verein verlässt, hat mich schon ein wenig überrascht.
Ja, mich auch, aber auf der anderen Seite musst du sehen, es ist seine Chance, nochmal in Spanien zu spielen. Malaga ist jetzt aktuell kein Euroleague-Team mehr. Wir haben es vorhin, glaube ich, schon mal angesprochen, als es da um Chemnitz, als wir gesagt haben, Unicaja Malaga spielt als Unicaja Malaga Basketball Champions League Quali. Aber es ist trotzdem ein traditionsreicher Club. Es ist ein spannender Standort. Es ist Spanien. Und ich glaube, er hat, das ist meine Vermutung, einfach gesagt, wenn ich das jetzt nicht wahrnehme, dann habe ich diese Gelegenheit nicht mehr. Und ich kann es aus seiner Sicht heraus gut nachvollziehen, dass er das macht.
Du hast ja deine Ohren im Basketball überall. Was passiert mit Trinkieri?
Im Moment würde ich davon ausgehen, dass er bleibt. Er hat noch Vertrag. Ich wüsste nicht, was jetzt noch aufgehen könnte, was für ihn eine Verbesserung wäre. Auch dann müssten Modalitäten geklärt werden. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber im Moment ist die größte Wahrscheinlichkeit die, dass er in München bleibt.
Einer, der in Berlin bleibt, ist sicherlich Israel Gonzalez. Erstes Jahr, auch da haben wir vor der Saison gesagt, Aito weg, Israel Gonzalez als Nachfolger. Möglicherweise, das waren deine Worte, ist Alba schwächer als in der Vorsaison. Es wäre eine Chance für Luis Olindi, in eine Position reinzugehen und sich zu beweisen. Im Endeffekt hast du gesagt, weil Bayern klarer Favorit für dich war, Platz 2. Ja, jetzt sind sie zum dritten Mal miteinander Meister geworden. Den Pokal haben sie übrigens auch geholt. Israel Gonzalez hat performt, als wenn Aito nie weg gewesen wäre. Auch da alle Hüte.
Alle Hüte. Fangen wir mal, du hast jetzt ja schon ein paar Sachen aufs Tablett gebracht. Fangen wir damit an, Israel Gonzalez. Herausragende Saison. Als Trainer im ersten Jahr, nachdem du viele Jahre unter einem, in Anführungszeichen, Mentor gearbeitet hast, steckst du häufig in einem Dilemma, nämlich führst du das fort, was er gemacht hat, oder versuchst du, um ein eigenes Profil zu entwickeln, dich abzugrenzen und Dinge anders zu machen. Israel Gonzalez hat genau das Richtige gemacht. Er hat die Dinge, die unter Aito funktioniert haben, weitergeführt und er hat sie durch aus seiner Sicht heraus und nicht nur aus seiner Sicht heraus, sondern durch sinnvolle Anpassungen ergänzt und verfeinert. Das ist ein absolut herausragender. Die Mannschaft hat eine Spielfreude, die vielleicht noch ein bisschen höher ist als unter Aito. Er hat ihr vielleicht trotzdem ein klitzekleines bisschen mehr an Struktur mit reingegeben. Und das Entscheidende ist eigentlich, dass er das alles gemacht hat, ohne der Versuchung zu unterliegen, die er auch im ersten Jahr ja hat. Ich muss jetzt als Israel Gonzalez einen Fußabdruck hinterlassen. Er war extrem unaufgeregt, wie Aito auch, zurückgenommen und ich bin nach einer Saison großer Israel Gonzalez-Fan. Das kann ich so deutlich sagen. Das andere, was du gesagt hast, Alba auf dem Papier her schwächer. Ja, das waren sie auch. Wenn du überlegst, du hast einen Peyton Siever verloren. Du hast einen Jason Granger verloren. Dafür kommt dann ein Tamir Blatt. Du verlierst einen Simone Fontecchio. Dafür kommt ein Jobel Sussmann. Viele haben gesagt, ey, die zwei Israelis, ist das jetzt Sparprogramm bei Alba oder was? Aber man muss sagen, Alba hat viele, viele Stärken. Und eine dieser Stärken heißt sicherlich auch Imar Ojeda. Der findet als Sportdirektor immer wieder Spieler mit Potenzial und er hat Trainer, die dieses Potenzial fördern, mit Aito, jetzt mit Israel González und den Leuten, die mit ihm arbeiten, seine Assistant Coaches oder auch Carlos Frade als Individualtrainer. Und da kommen wir jetzt zum Entscheiden. Alle diese Spieler bekommen Vertrauen. Für Platt lief es am Anfang nicht so gut. In den Playoffs war ein überragender Faktor. Ein Jalen Smith kam als MVP, hat mit dem neuen System am Anfang definitiv seine Probleme gehabt. Es war lange unklar, ist er Point Guard, ist er Shooting Guard. Er hat die Entscheidung getroffen, er wird Shooting Guard. Und als Shooting Guard trifft er im entscheidenden Spiel in München, was 6 von 7 Dreiern oder wie viel waren es?
Irgendwie so was, 6 von 8, 6 von 7, ja.
Bei jedem anderen Euroleague-Team wäre jemand, den man für eine solche Rolle gedacht hat, der so gestartet wäre wie er, nach 10 Spielen weg gewesen. Das heißt, Alba hat eine unheimliche Geduld. Kumaji als Langzeitprojekt trägt jetzt schon Früchte. Dann hast du die ganzen jungen Deutschen, Matisek, Delo, Olindi, Schneider, Da Silva, der früh dazugekommen ist, der auch nochmal ein Riesenfaktor geworden ist, der jetzt nicht umsonst von Barcelona umworben ist. Alles junge Spieler. Dann hast du noch einen älteren Deutschen, Johannes Thiemann, der in seinem 4. Jahr in Alba nochmal einen Sprung macht und Playoff-MVP wird. Da ist eine Entwicklung drin. Du hast diesen unfassbaren Team-Spirit und diese Homogenität, die einfach von Luke Sigma repräsentiert wird, ne, der da jetzt, ich glaube, 5 Jahre war. Und
Maodolo.
Maodolo.
Das ist ein Freigeist, der...
Der eine Euroleague-Saison gespielt hat, wo man ganz klar sagen muss, das ist einer der kreativsten und besten offensiven Guards in Europa. Ja, und dann hast du Sigma, der sich komplett zurücknehmen kann und auch mal nur den Ball verteilen kann, damit die anderen gut aussehen. Also das ist alles schon super und jetzt haben wir nur über Offense geredet. Ja, aber Alba hat auch die beste Verteidigung in der Liga gespielt. Sie waren das reboundstärkste Team. Alles das, was wir an Schönheit sehen, wird durch Zahlen untermauert. Und deswegen eine völlig verdiente Meisterschaft. Glückwunsch in die Hauptstadt, Glückwunsch an Alba Berlin.
Und was zum Trainer passt, dieses Unaufgeregte passt eigentlich zu diesem ganzen Club. Sie sind unaufgeregt. Wenn ein Spieler mal nicht funktioniert, springen die anderen in die Bresche. Das ist beeindruckend. Ja, andere sind auch vielleicht abhängig in den anderen Clubs von 1 oder 2 Spielern. Wenn die nicht funktionieren, dann sagt alles zusammen. Bei Alba ist das nicht der Fall. Dann kommen halt die anderen zum Zuge. Oder sie kriegen eine Klatsche mit 30 im dritten Finale, mit 30 zu Hause. Und ich hatte das Vergnügen, mit dem Pressesprecher zu telefonieren und er sagte, direkt nach dem Spiel hat Luke Sigma sich die Jungs zusammengeholt. Und sie sind quasi fokussiert schon in die Kabine gegangen, fokussiert in den Bus nach München gefahren. Und es war eigentlich schon fast klar, ganz unaufgeregt, genau das ist das richtige Wort, dann machen wir es halt in München. Und so war es dann auch. Eine sehr, sehr starke Charaktereigenschaft, nicht nur eines Trainers, sondern irgendwie des ganzen Clubs.
In Berlin ist viel, viel gewachsen in den letzten Jahren. Und von Marco Baldi initiiert und koordiniert. Auch den hatten wir mal im Podcast nach der Meisterschaft im Vorjahr. Also das ist schon ein bisschen ältere Folge. Luis Olindi, den du angesprochen hast, hatten wir.
Und ja, und wir basteln ja auch an einen deutschen Meister für die nächste Folge. Das können wir ja schon mal sein, dass wir da einen bekommen wollen und wohl auch werden. Stefan, ja. Dann haben wir eigentlich alle Clubs durch. Wenn du jetzt so eine Überschrift über diese Saison setzen müsstest, welche Überschrift würdest du platzieren?
Eine Überschrift, die gesamte Saison abbilden soll.
Also mir hat unheimlich Spaß gemacht. Ich habe irgendwie, natürlich hat man da Bock drauf, wenn so ein Verein wie Bonn auf einmal da oben mitspielt, den man nicht so auf der Rechnung hatte. Natürlich freut man sich, wenn Chemnitz so performt. Das war schon irgendwie auch eine ausgeglichene Saison. Ne? Es waren Überraschungen dabei. Irgendwie hat man das Gefühl gehabt, dass alles ein bisschen enger zusammengerückt ist. Sehe ich das falsch?
Jein. Also es ist enger zusammengerückt, aber es ist auch enger zusammengerückt, weil die beiden Top-Teams zwei Ligen spielen und mit 34 Spielen in der Euroleague-Hauptrunde natürlich auch extrem belastet sind. Ich glaube sicherlich, dass Bayern und Berlin eine bessere BBL-Bilanz gespielt hätten, wenn es den internationalen Wettbewerb nicht gegeben hätte. Von daher würde ich es ein bisschen einschränken, was du gesagt hast.
Aber es hat dir Spaß gemacht.
Es hat mir Spaß gemacht. Sogar die Podcasts mit dir.
Nein.
Oder vielleicht sogar besonders die Podcasts mit dir.
Nein, wir haben uns immer wunderbar reflektiert und hatten super, super Gäste, das muss man auch mal so sagen. Also es macht wirklich Spaß, sich mit den Köpfen des deutschen Basketballs auch mal länger sich zu unterhalten, definitiv. Wir wissen jetzt, wie der Hund von John Patrick heißt. Wir wissen, was Thomas Klippers so in seiner Freizeit trinkt. Es gab einen Buchtipp von Lukas Meissner, der auch ganz spannende Ansichten hat. Also ein Strauß Buntes.
Genau. Jetzt aber, du hast mich ja vorhin gefragt, wie das Getränk heißt. Weißt du noch, wie das Buch heißt, was Lukas Meissner empfohlen hat?
Nein.
Ich glaube, korrigier mich, wenn es falsch ist. Vielleicht, wenn ich es jetzt sage, erinnerst du dich wieder dran. Ich hoffe, ich sage es jetzt nicht falsch. Ich meine, das Buch, der Titel wäre Die Mitternachtsbibliothek.
Ja, klingt gut.
Ja, klingt es nur gut?
Nein, ich glaube, du hast recht. Ich glaube, du hast recht. Lokulisch natürlich auch nochmal die türkischen Spezialitäten, die Danilo Bartel uns auch angeboten hat, beziehungsweise gesagt hat, was man unbedingt essen sollte, wenn man in Istanbul ist. Auch den Namen schon wieder vergessen für dieses Dessert da. Aber spannende Sachen. Nicht zuletzt die zweiten Vornamen von Marvin Willoughby. Weil das war, glaube ich, ja, die Saison davor schon, ne? Aber auf jeden Fall, wir wollen ja nicht zu viel Werbung machen. Wir sind ja nicht bei Home Shopping Europe hier für den Podcast. Ihr seid sowieso alle so immer bei uns. Das freut uns auch sehr. Empfehlt uns weiter, liebe Hörerinnen und Hörer. Und so muss es sein. Und wir arbeiten dran, dass es viele, viele Köpfe, die wir noch nicht gehört haben, die bald hier sind. Definitiv. Hast du eigentlich noch so einen Wunschgast?
Einen Wunschgast?
Eigentlich nicht. Die sind alle gut. Ne? Man hat keinen. Wir hatten mit Per Günther und Alex Klinger natürlich auch zwei, die leider aufhören. Wir hatten einen, aber auch spannend, mit Philipp Schwedherm, der seine Karriere schon zu Ende hatte. Oder beendet, ja. Trotzdem mal zu hören, was er jetzt so macht. Das war auch ganz spannend. Also, ich bin ja so begeistert von unserem Podcast.
Hör jetzt auf.
Ich hör jetzt auf.
In diesem Sinne,
Stefan, dir einen schönen Tag, allen Zuhörern und Zuhörern einen schönen Sommer. Aber ihr habt das Glück, im Strandkorb, auf dem Kreuzfahrtschiff, in den Bergen, wo auch immer, trotzdem unseren Podcast zu hören. A, die alten Folgen, da haben wir genug Werbung gemacht. B, auch neue, denn Stefan und der Olli, die machen keine Sommerpause, weil wir euch glücklich machen wollen.
Oh. Oder? We try our very best.
Wie der Franzose sagt. In diesem Sinne, au revoir, salut, ciao, hasta la vista.
Auf Wiedersehen und auf Wiederhören vor allen Dingen.